Match. Habe verloren, muss ich offen zugeben. Und hoffe, dass das heute bei Alexander Zverev, dem besten deutschen Tennisspieler, besser wird, wenn er gegen wen spielt. Nein, den hat er schon geschlagen gestern. Der ist schon Vergessenheit. Djokovic, jawohl, du weißt das. Also du lebst noch im Gestern. Das hoffe ich. Und dann hat mir mein Tennispartner gesagt, weißt du, was ich jetzt mache? Das bin ich ein bisschen zu früh, glaube ich. Das ist schon da drauf. Machen wir nochmal weg. Geht es zurück? Irgendwie? Komm, so wollen wir mal. Und dann hat er gesagt, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin im Gefängnis in Bruchsal, da gebe ich Deutschunterricht. Deutschunterricht bei Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, die in irgendeiner Weise straffällig geworden sind. Und sagte, da bin ich, ne, ich habe dann gesagt, du, wie läuft das da so? Und ist es auch gefährlich? Hast du ein bisschen Angst und so? Naja, das ging dann, fühlt sich doch sicher. Und im Gefängnis, hat mir so einiges so erzählt. Und da musste ich an den Apostel Paulus denken, von dem wir gleich einen Text sehen. Der schreibt einen Brief aus dem Gefängnis. Und das ist der Philipperbrief, das ist ein Brief an sich, da sagt man, das ist ein Brief der Freude. Freude. Ich weiß nicht, was wir für einen Brief aus dem Gefängnis schreiben würden. Der Fraß ist unmöglich und dann würden wir losziehen und die Bediensteten sind mürrisch und vieles andere mehr und so weiter und so weiter. Paulus schreibt einen Brief, der ist ganz anders. Und in einem Abschnitt, da legt er auch so den Finger auf dieses Thema und sagt, was auch zum Christsein gehört. Wovon man vielleicht wenig hört, aber was trotzdem dazugehört. Und da möchte ich heute einen Abschnitt lesen aus, und jetzt sind wir da, jawohl, aus dem Philipperbrief Kapitel 1. Da heißt es, das Wichtigste ist, lebt als Gemeinde würdig, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Ob ich euch nun besuchen und sehen kann oder ob ich nur aus der Ferne, aus dem Gefängnis, von euch höre, steht alle fest zusammen in derselben Gesinnung, kämpft einmütig für den Glauben, der in der guten Nachricht gründet. Lasst euch von den Gegnern in keiner Weise einschüchtern. Gott will ihnen durch eure Standhaftigkeit zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber gerettet werdet. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr etwas für Christus tun dürft, nicht nur ihm vertrauen, sondern auch für ihn leiden. Ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was für ein Kampf das ist, das habt ihr früher an mir erlebt und hört es jetzt von mir aus der Ferne. Mir sind so drei Dinge deutlich geworden. Das erste, lebt würdig. Was haltet ihr davon, wenn ich immer so auftreten würde wie der hier? Wäre nicht schlecht. Würdig. Also nicht nur so einen normalen Anzug hier, so einen billigen Anzug hier aus dem Ausverkauf, sondern hier so und dann noch auch ein bisschen was darstellen, ein bisschen zunehmen und dann so durch hier so ein bisschen schreiten. Das wäre doch eine sehr würdige Sache, würde ich sagen. Vielleicht kennt ihr Pastoren, die so würdevoll daherschreiten oder Christen, die so ähnlich wie hier abgebildet sind, immer mit einem frommen Augenaufschlag oder ein frommes Vokabular. Ich kenne so Christen, die haben immer was Frommes auf der Zunge oder so eine pastorale Stimme. Das heißt, dass sie unter der Kanzel anders reden als auf der Kanzel. Gibt es auch. Oder so einen Heiligenschein, dass der so stark ist, dass sie kaum noch einen Hut aufkriegen. Könnte ja sein, irgendwo, dass man diese Liste kennt. Also, ob Paulus das meint mit verhaltet euch würdevoll, wörtlich übersetzt heißt es, führt euer Leben würdig dem Evangelium. Lasst uns ein Leben führen, was eine Einheit bildet mit dem Glauben und dem Bekenntnis, für das wir stehen. Paulus meint also nicht den Anzug. Er meint auch nicht den Gang, dass man so ganz würdevoll schreitet. Das meint er nicht, sondern er meint meine ganze Lebensweise, wie ich mich in der Öffentlichkeit gebe, wie ich lebe. Wie ich mit meinem Ehepartner umgehe. Wie wir mit unseren Kindern oder Eltern, älter gewordenen Eltern reden. wie wir unsere Arbeit ausführen, das Studium, wie das läuft, gegenüber dem Chef, wie benehmen wir uns gegenüber dem Chef, wie benehmen wir uns gegenüber den Untergebenen oder wie wir uns gegenüber dem anderen Geschlecht verhalten, ist ja auch eine ganz aktuelle Frage in unserer Gesellschaft heute. Ob wir uns für den Nächsten und vielleicht auch für den Schwachen in der Gesellschaft überhaupt interessieren oder ob wir schnell irgendwo abbiegen. Das alles und noch manches mehr meint Paulus mit dem würdig Verhalten wegen des Evangeliums. Jetzt höre ich schon manche sagen, mei, ist das aber anstrengend. Ist das aber anstrengend? Da bin ich ja nirgendwo so Privatmann, nur so für mich. Kann man das nicht andersherum sehen? Dass ich mit allem, was ich bin und was ich habe, dass ich mit allem Jesus ehren kann. Mit allem. Mit meinem ganzen Lebensstil kann ich Jesus ehren und kann ich den Duft des Evangeliums zu den Menschen bringen. Mit allem. Also nicht nur mit aufgeschlagener Bibel, sondern mit meinem Leben. Nicht nur mit meinem mündlichen Zeugnis, dass ich etwas Frommes rede, sondern mit allem, was mich ausmacht. Mag jeder die Antwort selber darauf geben. Ist das, lebt würdig dem Evangelium mit eurem Leben, ist das großartig oder ist das furchtbar? Eins muss allerdings bei uns dann passieren, dass ich meine neue Stellung, die ich habe als Christ, dass ich die begreife und dass ich die annehme. Ich weiß nicht, wer Megan kennt. Ist ja schwanger, kennt ihr jetzt auch, die Megan, die neue Prinzessin und so weiter. Und vor einigen Jahren war es die Kate, mittlerweile 3 Kinder. Und ich habe gesehen, das sind ja bürgerliche Leute und die jetzt hier zu den Royals kommen hier und sie müssen so unheimlich viel lernen. Sie werden eingewiesen, dass sie sich in ihre neue Rolle reinfinden. Das ist gar nicht so einfach. Etikette lernen, das ist wirklich schlimm. Da ist eine ganze Armada angestellt, damit die das endlich packen da. Alles muss der neuen Stellung angepasst werden. So soll das auch bei Christen sein, bei Jüngern Jesu sein, bei den Vertretern des Evangeliums. Bin ich mir eigentlich, wenn ich Christ geworden bin, meiner neuen Rolle bewusst? Habe ich die angenommen? Ist uns eigentlich bewusst, wer ich bin und was mir anvertraut ist? Zum Beispiel, wir kennen die Bibel. Wird mir unvergesslich sein, wie ich mal einen Afrikaner hörte, irgendwo in einer Veranstaltung in Deutschland, der nahm die Bibel und drückte seinen Mund darauf, als Wertschätzung, uns ist das Wort Gottes gebracht worden. Das hat in unserem Leben Entscheidendes bewirkt. Da habe ich gedacht, so ehrfurchtsvoll vom Wort Gottes reden. Toll, oder? Das Evangelium. Das ist die atemberaubende Nachricht von dieser Liebe und Gnade Gottes. Dass Gott im Evangelium eine Nachricht gibt und zukommen lässt, die wir ergreifen sollen, die unser Leben wirklich umkrempelt. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wie Gott mein Leben umkrempelt. Von dem stellvertretenden Chefredakteur von der Bildzeitung. Wie Gott mein Leben umkrempelt. Wie Gott was Neues da reinschreibt. Tolle Sache. Wir kennen Jesus. Und das hat in unser Leben eine ganz neue Dynamik reingebracht. Wir tragen den Namen Christ. Und Christ bezieht sich ja auf den Christus. Wir tragen den Namen Christ. Das ist was. Das ist nicht eine Auszeichnung für großartiges Verhalten. Da kann ich auch irgendwie nicht mit angeben oder etwas. Sondern ein großartiges Geschenk, was Gott uns mit dem Christus gemacht hat. Wir sind Gesandter Christi, Botschafter des Christus. Das ist etwas ganz gewaltig. Denken wir mal an Touristen. Die prägen im Ausland das Ansehen Deutschlands. Touristen. Ja. Das hört man ja immer. Ich war jetzt mal in Barcelona und so weiter. Das ist ja so interessant, was man dann hört, auch so über die Deutschen. Und dann haben die sich ein Urteil gebildet. Ja, Deutschen, das müssen solche Typen sein. Wir haben mal hier welche gesehen, die haben sich so und so verhalten im Lokal und vieles andere mehr. Das waren Touristen und man hat von den Touristen auch auf dieses Land so etwas geschlossen. Es hat mal jemand gesagt, Christen sind Touristen des Himmels auf der Erde. Christen sind Touristen des Himmels hier auf der Erde. Das heißt, die sollen ein Stück weit durch ihr Leben demonstrieren und anderen Menschen das nahebringen, was mit dem Himmel zu tun hat. Menschen, die keinen Kontakt haben, bilden sich oft durch uns, durch Christen, ein Urteil über das Christentum, über Jesus Christus. Das ist also scheinbar das Evangelium, in Anführungsstrichen. Christen sind auch so etwas wie die Bibel für Nichtchristen, so hat das jemand mal ausgedrückt. Es gibt ja sehr viele Leute in Deutschland, die die Bibel überhaupt nicht lesen. Und ein Stück weit bringe ich als Christ auch etwas aus der Bibel, aus dem großartigen Wort Gottes an Menschen heran. Paulus sagt das einmal, ihr seid ein Empfehlungsbrief Christi, im 2. Korintherbrief. Ihr seid eine Empfehlung. Lebt würdig, lebt würdig. Und an anderer Stelle sagt er, wir bitten Gott, dass er euch würdig macht eurer Berufung. Gott, ich möchte so gerne eine gute Visitenkarte für dich sein. Ich schaffe das nicht aus mir selbst heraus. Aber arbeite du an mir, dass ich eine gute Visitenkarte für dich bin. Toll, oder? Alles soll dieser neuen Stellung Christ angepasst werden. Und die Frage ist, bin ich so offen zum Umlernen, zum mich umgestalten lassen? Und gestatte ich Jesus und seinem Wort und seinem Geist, dass er an mir arbeiten kann in einer ganz positiven Weise? Bei uns ist das oft anders. Wir kennen so etwas, so ein Sektor-Christ sein. Da gibt es einige Bereiche, da kann Jesus so uns prägen, vor allen Dingen Sonntag hier. Sonntag, das ist der Tag des Herrn, da kommt er gut vor. Und Ehrlichkeit, das ist gewiss auch so. Und was haben wir noch? Nächstenliebe ist ganz wichtig, Familie. Und dann gibt es ja vielleicht auch andere Bereiche, da kommt Jesus weniger vor. Sexualität, kommt nicht vor. Bei manchen geht es Christsein nur bis zum Bauchnabel, hat das mal jemand genannt. Kann sein. Oder im Beruf. Im Beruf, das ist eine eigengesetzliche Welt. Da ist Jesus nicht da. Oder Geld, auch mal Geld. Schön, dass wir das Opfer schon zusammengelegt haben, dass keiner denkt, das wäre die Ziel des Kopus meiner Predigt hier an der Stelle ganz gewiss nicht. Also, dass da Jesus wenig hineinreden kann, das läuft eigengesetzlich ab. Das ist so ein Sektor-Christsein. Einige Sektoren sind auf Jesus ausgerichtet und es gibt andere, da leben wir genauso wie alle anderen Menschen. Wie alle anderen, die sagen, ich bin kein Christ. Paulus sagt, lebt mit eurem ganzen Leben würdig des Evangeliums. Das kann man nicht abschütteln, dem kann man sich auch nicht entziehen. Und diese Herausforderung, die muss man auch annehmen. Nun, die geht aber noch weiter. Es geht Paulus nicht nur darum, dass ich als einzelner Christ würdig des Evangeliums lebe, sondern auch als Gemeinde, als Ganzes sollen wir würdig dem Evangelium leben. Und jemand hat das mal gesagt in einem Kommentar, führt euer Gemeindeleben so, wie es der Würde des Evangeliums verspricht. Wie ihr voneinander oder übereinander denkt in einer Gemeinde, in einer Kirche. Kann man jetzt jede Kirche und Gemeinde einsetzen, völlig egal. Wie man übereinander denkt, wie man über den anderen spricht, wie man miteinander diskutiert, ob da ein Unterschied ist zwischen einer christlichen Versammlung und irgendwo einem Karnickelzuchtverein oder irgend so etwas. Lebt würdig. Mich hat das angesprochen. Mich das ganze Leben immer wieder beschäftigt, durch alle eigenen Fehler hindurch, denkt daran, so sagt Paulus, auch wie ihr als Gemeinde lebt, seid ihr eine positive Visitenkarte oder eine nicht so positive Visitenkarte. Denkt doch, wer ihr seid, und dann schreibt er ja etwas. Ihr seid Gottes Auserwählte, heißt es in der Bibel. Da staune ich immer wieder neu. Ihr seid Berufene, euch hat ein Anruf von Gott erreicht und ihr habt positiv reagieren können. Ihr seid Menschen, die durch Christus geheiligt sind. Ihr seid so etwas
wie Gottes Schaufenster, so Modell für Gottes neue Welt, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt, der Kraft hat, auch Leben zu verändern und der eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel mal schaffen will. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das ist ja keine Last, das ist etwas Staunenswertes, etwas ganz Großartiges. Ich staune immer wieder neu, dass das auch für mich gilt, wo ich mich manchmal so nüchtern sehe und beurteile. Und ich vergesse das auch manchmal mitten im Alltag. Auch als Pastor vergesse ich das manchmal. Mitten im Arbeitsalltag Gemeinde würdig zu leben für das Evangelium. Hochinteressant, lebe dem Evangelium gemäß in der Gemeinde. Das ist das Erste. Das Zweite, was Paulus sagt, kämpft für das Evangelium. Also hier in den Ring kämpfen. Kämpft für das Evangelium. Steht alle fest zusammen in derselben Gesinnung. Im Griechischen heißt es hier, steht fest, seid so entschlossen wie ein Soldat, der keinen Zentimeter von seinem Posten weicht. Also früher, ich war Soldat, zu meiner Zeit, da war das noch in, würde ich mal fast sagen. Ich weiß nicht, wer war noch jemand? Da sind noch ein paar. Gut, das war noch etwas anders. Steht fest, das Schlimmste war, den Posten zu verlassen, den man zugewiesen war. Das war ein Wachvergehen. Oh, das war sehr gefährlich, da kam man sofort in den Bunker. Aber den habe ich zum Glück umgangen. Da bin ich nie reingekommen. Lasst euch nicht einschüchtern, sagt er. Lasst euch nicht einschüchtern. Wir kämpfen ja um sehr vieles, oder? Alle miteinander. Wir kämpfen um unser gutes Recht. Wehe, wenn unser Recht angetastet wird. Also dann lernst du mich von der neuen Seite kennen. Oder wir kämpfen um unser Ansehen. Wenn das irgendwo angekratzt wird. Ja, Junge, das ist was los. Oder wir kämpfen um Gewichtsabnahme. Ich frage jetzt nicht, wer. Wir joggen und rennen, wer weiß wie. Und manchmal scheint es so zu sein, Mode geworden zu sein, dass man viel lieber zusieht, wenn andere kämpfen, wenn andere rennen. Zuschauer. Beim Fußball oder generell beim Sport. Auf der Tribüne sitzen mehr als unten im Spielfeld. Habe ich doch die Tage von der Krankenkasse, vielleicht ihr auch. Da gibt es ja dieses Bonusheft, oder? Habe ich mich immer drauf gefreut. Da kriegst du, wenn du zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehst und machst Krebsvorsorge und noch so ein paar Dinge, dann kriegst du am Jahresende so viel Bonus. Ja, dafür 10 Euro, dafür 20 Euro. Das war toll. Meine Frau hat schon immer ausgerechnet, was sie damit machen kann. So ungefähr. Diese Tage haben die was geändert bei mir, bei meiner Krankenkasse. Ich muss überlegen, ob ich sie wechsle. Da haben die gesagt, nicht nur, dass du die Vorsorge beim Arzt machst, das ist ja noch passiv. Sicher musst du hinfahren oder hinlaufen, aber ist ja relativ passiv. Sondern das haben sie kombiniert mit Fitnessprogrammen. Entweder wenn ich ein Sportabzeichen mache, könnte ich ja mal machen. Hat der Bundespräsident von Weizsäcker auch gemacht, mit 80. Also, ihr seid noch mitten im Rennen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn man sich im Fitnessstudio anmeldet und das vorweist, dann mit den Vorsorgeuntersuchungen kombiniert, dann kriegst du den Bonus. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht mache, kriege ich keinen Bonus mehr. Und meine Frau guckt in die Röhre. Sie kann nichts mehr ausgeben. Da habe ich gedacht, die sind clever. Wie kriegen wir die Leute endlich von ihrer Zuschauerhaltung weg, dass die sich engagieren, dass sie was aktiv tun für ihren Corpus Delicti? Das wäre eine tolle Sache. Wenig Aktive und viele Zuschauer. Und dann fiel mir eine Statistik ein. Ich hoffe, sie stimmt nicht für uns. Es gibt eine Statistik, da heißt es, 20% der Mitglieder, auch in den Kirchen, die arbeiten für die anderen 80%. Muss man drüber nachdenken. 20%, die schwitzen, die kämpfen und die anderen 80, die sagen, gut gemacht, nicht so gut gemacht und vieles andere mehr. 20 zu 80, das ist so ein in der Gemeindebewegung so eine Statistik, ich weiß nicht, ob es das wirklich so ist. Paulus sagt, kämpfen. Kämpft für das Evangelium. Das Evangelium, das ist doch nicht nichts. Das ist etwas Großartiges. Das verkörpert die großartige Nachricht, transportiert die großartigste Nachricht, die es gibt, zu den Menschen. Und dafür muss man kämpfen. Kämpfen, sagt er. Das kann also auch Zeit und Schweiß kosten.
Kämpft für das Evangelium, setzt euch einmütig ein. Und ich habe mal, Entschuldigung, feststellt, fair kämpfen, das bedeutet, es kommt, also das Wort kämpfen kommt aus dem Sportbereich und dahinter steckt die Bedeutung fair kämpfen, fair kämpfen. Ich habe so ein paar Dinge aufgeschrieben. Ich kämpfe auch als Christ nicht gegen etwas, sondern für etwas. Man könnte sich ja den Mund fusselig reden von morgens bis abends, wogegen man ist, oder? Was einen ärgert in der Politik und so weiter. Also ich könnte einen ganzen Tag voll kriegen. Nicht gegen, sondern für etwas. Wir haben eine positive Nachricht für Jesus, für den Glauben. Und mir hat mal ein Pastor gesagt, da war ich noch ein sehr junger Mensch, schon etwas her, da hat er mir mal gesagt, weißt du, es ist so wichtig, dass du immer pro redest. Nicht nur die Irrtümer bei den Leuten irgendwo Finger drauf legst, auch, aber dass du ein ganz positives Ziel hast. Jesus. Jesus ist dieses Positive an der Stelle. Und dass man auch nicht mit Tricks und Überredung irgendwie Leute überfrachtet oder angeht und so weiter. Das gehört mit zum Fairkämpfen. Nicht einschüchtern lassen. Damals hatten die Christen in Philippi zwei Widersacher. Sie kämpften an zwei Fronten. Da war einmal der Kaiserkult. Da wurde Druck auf sie ausgeübt. Wehe, wenn sie diesem Gekreuzigten anbeten und nicht den Kaiser anbeten. Dann gab es Druck, aber wie? Oder bis zum Leben. Und dann waren da noch die sogenannten Judaisten, die sagten, Jesus, alles gut und schön, aber Jesus und du musst auch noch gewisse Speisegebote und irgend sowas musst du auch noch halten, sonst kommst du nicht in den Himmel. Das waren die beiden Fronten, wo die Christen kämpfen mussten. Und da sagt Paulus, haltet die Fahne für Jesus hoch. Bleibt Jesus treu. Ihr Lieben, kommen wir nicht mehr und mehr in unserem Land an den Punkt, wo wir auch für das Evangelium kämpfen müssen, aufstehen müssen. Es hat mich schon so bewegt, dass die Angela Merkel uns vor 2-3 Jahren, als die Flüchtlingskrise so richtig hochkam, das mal gesagt hat, Leute, habt doch nicht so viel Angst vor anderen Religionen, die jetzt hier im Land sind. Ich möchte uns bitten, dass wir als Christen, wenn wir uns dazu zählen, noch, dass wir aufstehen. Und gerade in der Adventszeit und Weihnachtszeit, dass wir hier wirklich das Evangelium unter die Leute bringen. Dass wir auch nochmal Advents- und Weihnachtslieder zu Hause singen. Da habe ich gedacht, Mensch, das muss Frau Merkel uns noch irgendwie so sagen. Da war ich doch irgendwie berührt. Aber recht hat sie. Jammert nicht so sehr, sondern entweder wir haben was oder wir haben nichts. Und wenn wir was haben, dann lasst uns das wirklich leben. Toll, fand ich ganz gut, das zu sagen. Eindeutiger vom Glauben reden. Und nicht nur vielleicht vom Gott reden, sondern dass wir auch ganz zentral von Jesus reden. Jesus ist die gute Nachricht Gottes. Ohne Jesus gibt es kein Evangelium. Ohne Jesus gibt es kein Evangelium. Ich weiß nicht, ob ihr mit mir übereinstimmt. Ob auch in unserem Land der Nichtglaube zunimmt, kann man ja ganz offen sagen. Jedes Jahr treten 400.000 aus den beiden Großkirchen aus, pro Jahr. Und dass auf der anderen Seite der Aberglaube zunimmt. Ich kann nicht an Gott glauben, aber ich glaube an Talisman und Freitag den 13. steige ich nicht im Flugzeug auf Platz 13 und was es da so alle gibt. Aberglaube nimmt zu oder der Agnostizismus, das heißt, dass Leute sagen, man kann überhaupt nichts Gewisses erkennen oder die Esoterik ist ein unheimlich wachsender Markt in unserem Land. Darf ich mal etwas Platz sagen? Für den lieben Gott bin ich zu clever. Da kann ich nicht dran glauben. Aber an alles Mögliche, das kriege ich irgendwie unter. Also ich habe manchmal gesagt, Leute, so stark ist mein Glaube nicht, dass ich das glauben kann, was Sie mir gerade sagen. Das packe ich nicht an der Stelle. Aber da ist so etwas. Und das ist austauschbar. Das ist ersetzbar. Es gibt so eine gewisse Beliebigkeit in unserem Land, eine sehr wachsende Beliebigkeit. Da fällt mir ein Lied ein, das bringt es für mich auf den Punkt. Ich weiß nicht, ob jeder mit mir übereinstimmt. Aber ich stimme dem zu. Das heißt,
Unglaube und Torheit brüsten sich frecher denn als je. Darum musst du, Gott, uns rüsten mit Waffen aus der Höhe, stark machen. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz allem Feinde toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben des Evangeliums. Ihr Lieben, ich glaube, das brauchen wir. Christen, die sich öffentlich für die Werte des Evangeliums einsetzen, bekommen heute oft einen starken Gegenwind und Widerspruch zu hören. Ich weiß nicht, ob wir so nah unser Ohr an dem haben, was so in dieser Zeit so Mainstream ist, wie man so denkt. Ich gucke mir sehr viele Sendungen, kommen leider abends spät an, und Diskussionen und so weiter an. Da ist sehr viel, was gegen das Evangelium gerichtet ist. Auch im ethischen Bereich. Und das macht was mit uns. Und da ziehen wir uns manchmal auch in den privaten Bereich zurück. So eine Bunkermentalität, wo wir sicher sind. Manchmal ist auch so eine Kirche oder eine Gemeinde so ein Bunker. Da sind wir sicher, oder? Hier können wir uns sagen, Mensch, gut und schön, dass uns das geschenkt ist, das Leben. Morgen ist das viel schwerer, oder? Im Alltag zu leben, wenn ich eventuell Solo-Christ bin, da alleine bin. Und da das Fähnlein rauszuholen. Es gilt auch, die Wahrheit des Evangeliums in die öffentliche Diskussion einzubringen und sich zu diesem Herrn zu bekennen und zu seinem Wort. Vielleicht Fragen mal, die wir mit nach Hause nehmen. Ihr könnt nachher auch ein Handout dort bekommen und dann kann man es mitnehmen. Einmal die Frage, sag mal, was ist uns eigentlich der Glaube wert? Was ist der Wert? Was ist der Wert? Hat das einen Höchstwert in unserem Leben oder ist das so? Der Glaube wert, schätze ich ihn zutiefst, als eine Perle, wie es Jesus mal sagt an einer Stelle. Machen uns da die Religionen nicht manchmal was vor? Wie sie sich wehren, wenn irgendwas in den Schmutz gezogen wird und der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Wie heißt der Mann noch, der Salman Rushdie, glaube ich. Der hat doch mal irgendwo, wurde er angeklagt, der habe was gegen Mohammed, glaube ich, gesagt. Der Mann lebt jetzt schon seit 20 Jahren oder so im Untergrund, muss im Untergrund leben, er muss um sein Leben fürchten. Weil muslimische Freunde gesagt haben, der hat unseren Gott beleidigt. Oder jetzt, wer das so ein bisschen verfolgt, in Pakistan. Da ist etwas Großes los da. Und da müssen wir wirklich für diese Christin beten, die ja seit 8 Jahren im Gefängnis ist. Machen die uns nicht manchmal etwas so? Bei uns sagt man, ja, wenn du willst, mach es. Oder so, da ist alles gleichgültig. Da ist auch dann alles gleichgültig. Wie leidenschaftlich sind wir daran beteiligt, andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Mit Jesus bekannt zu machen. Es ist so wichtig, dass wir uns auch dazu zählen. Christengemeinde ist Kampf zur Ausbreitung des Evangeliums und jedes Gemeindeglied sollte mit daran teilnehmen. Als Christ, da stehe ich auch dafür. In dieser Gesellschaft, in unserem Land. Ihr Lieben, wir brauchen heute, glaube ich, mehr Zivilcourage. Ich habe schon mal auf dieses Buch hingewiesen, das habe ich mir jetzt nochmal gekauft von diesem stellvertretenden Chefredakteur der Bildzeitung. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Wie Gott mein Leben umkrempelt. Und dann schreibt er, und das habe ich mir wirklich hier notiert, dann schreibt er, du willst, dass Christen, er richtet ein Gebet an Gott, du willst, dass Christen von ihrer Glaubensfreude und ihrem Gottvertrauen berichten. Nicht nur im Herzen haben, sondern dass wir davon etwas sagen. Und dann sagt er, mir fiel es anfangs schwer, laut und sogar öffentlich für dich und meinen Glauben an dich einzustehen. Wem geht das auch so? Fand ich hochinteressant. Aus Angst vor Ablehnung oder Spott oder im besten Fall einem mitleidigen Lächeln. Doch das änderte sich, sagt er. Und da habe ich meine Ohren gespitzt. Doch das änderte sich von einem Moment auf den anderen, als ich gemütlich vor dem Fernseher sitzend in einer Nachrichtensendung das x-te Beispiel für das unfassbare Morden von ISIS im Namen ihres angeblichen Glaubens sah. In diesem Augenblick war es vorbei mit meinem leisen vor mich hinglauben, sagte er. Ich wollte nicht länger still sein und hinnehmen, ja, dass man hier den Glauben in den Dreck zieht. Dabei ging es mir, lassen wir es weg, sondern darum, dass mein Glaube an Jesus Christus mich zu Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung anleitet. Er sagt, das hat mich geschockt, wie die Leute für ihren angeblichen Glauben auftreten und so weiter, sich einsetzen bis zur Einsetzung ihres Lebens oder Hingabe oder wie auch immer. Und ich sitze gemütlich hier und das hat zwar eben Klick gemacht, ich kann nicht mehr so im Lehnstuhl bleiben. Es ist für mich wichtig, dass ich auch offen zu reden beginne. Und das hat er dann getan, auch mit Veröffentlichungen in der Bild-Zeitung. Ich weiß nicht, wer jetzt ständiger Bild-Zeitung-Leser ist, wozu ich nicht rate. Da kann man irgendwie etwas, ich habe so einige Passagen gelesen. Aus den Gründen habe ich mir das Buch gekauft, weil ich gesagt habe, ich muss neu angesteckt werden. Ich als Pastor. Dass mir das auch so geht. Dass ich viel selbstverständlicher, viel offener von Jesus rede. Okay. Wir brauchen heute mehr Zivilcourage. Und dann kommt das Dritte. Ich weiß nicht, wer vorhin beim Bibeltext darüber gestolpert ist. Es ist eine Gnade, für Jesus zu leiden, schreibt Paulus. Da muss man erstmal schlucken. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr etwas für Christus tun dürft. Nicht nur ihm vertrauen, sondern auch für ihn leiden. Merkwürdiger Satz, oder? Sehr merkwürdiger Satz. Gnade heißt doch immer, Jesus ist etwas für uns. Er schenkt uns mit Vergebung, er entlastet uns, er schenkt uns Frieden und Freude und diese und so weiter. Gnade ist, dass Jesus uns hilft. Das ist eine Gnade geschenkt, dass er die Schmerzen wegnimmt und dass er meinem Leben Sinn gibt. Unter Gnade verstehen wir, dass Jesus für uns ist. Dass er immer etwas für uns tut. Das ist Gnade. Aber wie ist das, wenn der Glaube durch den Kakao gezogen wird? Und wenn ich irgendwo, ja, vielleicht unter Kollegen und so weiter wirklich so ein bisschen geschnitten werde, weil ich fromm bin. Und da schreibt er, Gnade Christus für uns. Gnade ist übrigens auch wir für Christus, dass wir für diesen Christus wirken dürfen in dieser Welt. Das ist ein Geschenk. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute in der Gemeinde meinen, ich muss etwas tun. Ich muss gar nichts tun. Ich darf etwas tun. Mein Herr würdigt mich. Er beschenkt mich mit Gaben, dass ich ihm dienen kann. Ihm dienen darf. Und nun schreibt Paulus, es gibt nur einen dritten Aspekt. Gnade ist, wenn ich für Christus leiden kann. Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur für ihn zu leben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist manchmal eine Predigt, die einzige Predigt, die Menschen vielleicht auch erreicht. Ich stelle fest, dass mir schon manche gesagt haben im Gespräch, wissen Sie, wie der für seinen Glauben einsteht und wie der bereit ist, das zu akzeptieren und dieses und jenes, das hat großen Eindruck auf sie gemacht. Die haben kein Wort gesagt. Die haben nur etwas ausgehalten und sind nicht ausgewichen. Das hat Menschen, Mensch ist da nicht doch mehr dran, als ich vielleicht bisher gedacht habe. So fängt das ja manchmal an. Da heißt mal in der Apostelgeschichte, die Apostel gingen vom Hohen Rat weg und waren voller Freude, weil Gott sie für wert geachtet hatte, für Jesus zu leiden. Da muss man nochmal neu hinlesen. Da muss man noch neu schauen. Dass sie sagen, Mensch, Gott würdigt mich für Christus zu leiden. Lasst uns mal die Frage mit nach Hause nehmen. Bin ich bereit, auch für Christus zu leiden? Wenn es irgendwo was einzustecken geht. Wohlwissend, bei uns ist das gegenüber dieser Frau, die eben genannt wurde aus Pakistan, gewiss nur so viel. Sollte man gar nicht so viele Worte machen. Aber lasst uns doch einmal fragen, ob wir unser Fähnlein für Jesus auch dann hochhalten, wenn es irgendwo gilt, vielleicht Nachteile in Kauf zu nehmen, dass ich wegen meines Christseins vielleicht nicht immer zum Chor gehöre, sondern vielleicht eine Einzelstimme bin irgendwo. In Gießen auf einem Infostand, ich weiß, wer es mir gesagt hat, da haben Christen so einen Infostand mitten in der Stadt gemacht und haben dort so Zettel verteilt und so weiter, das Evangelium in gedruckter Form. Und plötzlich kommt einer an diesen Tisch und ohne ein Wort zu sagen, ohne Ankündigung, und gibt einem der Mitarbeiter aus der Gemeinde einen solchen Schlag ans Kinn, der fiel um und saß auf seinem Popo. Haben wir die Situation? Und dann hat man ihn gefragt nachher, du, was hast denn gemacht? Er hat gesagt, nachdem ich wieder so ein bisschen zu mir gekommen bin, dann habe ich Jesus gedankt, dass ich auch für ihn leiden durfte mal. Also ich weiß nicht, was ich in dem Augenblick gemacht hätte. Meine Rechte, die ist noch so gut, unterschätzt die nicht. Die ist noch so gut, ich hätte mir eventuell auch vorstellen können, ich hätte ihn neben mich gebracht. Dass er auch da sitzt, ich weiß nicht genau. Das hat mich sehr berührt und ich weiß, dass es stimmt. Das ist kein Dings an der Stelle. Eine unwahrscheinlich tolle Sache, was man dort hörte. Mir geht es nicht so, aber ich habe es auch mehrfach in meinem Leben erlebt, dass man hier und da vielleicht mal was einstecken musste, dass man mal in einer großen Gruppe vielleicht die Lacher aller abbekommen hat, weil irgendwie etwas, ein Witz über Christsein oder irgendetwas so gemacht wurde, ja, wo man vielleicht das Fähnlein hochgehalten hat, um es mal so zu sagen. Das war nie angenehm für mich. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe, wenn ich so zu Hause war und habe nochmal so darüber nachgedacht? Dann habe ich auch eine heimliche Freude in mein Herz bekommen. Eine heimliche Freude. Ich bin wahrhaftig nicht leidenssüchtig oder irgendwo, absolut nicht. Und kein Masochist. Aber da wird der Herr danke, dass ich da etwas sagen dürfte, auch zu deiner Ehre. Auch wenn ich durch den Kakao gezogen wurde oder wenn ich hier Schläge gekriegt habe irgendwo. Eine heimliche Freude. Für mich waren das ganz wichtige Dinge. Heute bei diesem Text würdig des Evangeliums zu leben. Für das Evangelium auch zu kämpfen. Da geht es nicht nur ums Genießen, sondern wir stehen für Christus in dieser Welt. Und das Dritte, auch vielleicht bereiter zu werden, hier und da was einzustecken, wenn es was einzustecken gilt, weil uns Jesus und das Evangelium das wert ist. Amen. Stefan, du wolltest noch etwas sagen, glaube ich. Komm kurz nach vorne.